Also die Deutschen sehen ihren eigenen Immobilienmarkt meines Erachtens viel zu pessimistisch. Und ich glaube, ich beschreibe das in verschiedenen, auch im Buch oder wo ich in unserem eigenen Podcast spreche. Was die deutsche Politik in den letzten Jahren gemacht hat, ist so, man hat Kopfschmerzen, man nimmt eine Kopfschmerztablette, dann hat man sich an die Dosis gewöhnt, man erhöht die. Aber man fragt nicht mal, wo kommen die Kopfschmerzen her? Ja? Und sagt dann, Mensch, das ist jetzt, sind ja die bösen Miethaie, das sind ja die bösen Wohnungskonzerne und das. Aber letztendlich sind die Probleme hausgemacht. Ich glaube, das, was die Politik, gerade die Mitte-Links orientierten Parteien, ohne da jetzt, was jetzt den Wohnungsmarkt angeht, beschäftigen sich, glaube ich, häufig damit, was kann man wie machen, um auch ganz hart gesagt den Job zu sichern, dass man wieder gewählt wird. Ja, und natürlich ist das schön, solche Themen dann reinzubringen, aber wie viel Wohnraum wird da geschaffen? Gar keiner. Null.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Viele Projektentwickler, Bauträger und andere Marktteilnehmer sind kaputt gegangen, weil sie mit Wird schon gut gehen arbeiteten und keinen Worst-Case-Plan hatten. Florian Bauer, Geschäftsführer der Bauer Immobilienunternehmensgruppe und Autor der Bücher Immobilieninvestments neu denken sowie Betongold mit Glanz, spricht mit mir über den Markt allgemein und Wohninvestments im Speziellen. Er erklärt, warum sein Unternehmen ausgerechnet in den vergangenen Krisenjahren mehr Einheiten vermittelt hat als zuvor und weshalb konservative Kalkulationen, Tilgung und eben diese Worst-Case-Szenarien heute wieder entscheidend sind. Wir sprechen über Off-Market-Transaktionen, den Boutique-Ansatz der Bauer Immobilienunternehmensgruppe und Wohninvestments zwischen 200.000 und 2 Millionen Euro. Zudem gibt Florian Einblicke in seinen eigenen Bestand und macht deutlich, warum belastbare Mieteinnahmen mehr Aussagekraft haben als die bloße Anzahl von Einheiten. Er beschreibt, wie Mietendeckel und Vergesellschaftungsdebatten Kapital aus Berlin abzogen und Investoren in andere Regionen abwanderten. Anhand eigener Kaufdaten macht er die Unterschiede zwischen West und Ost deutlich, erläutert, warum Hypes wie Magdeburg ins Leere liefen und weshalb Standorte abseits der Metropolen von Wurzen und Pegau bis Krefeld derzeit stabilere Renditen ermöglichen. Viel Spaß mit Florian und Wohninvestments. Bevor es in den Podcast geht. Der Partner dieser Folge heißt Unique Gruppe. Gesucht werden Hallen, Logistik und Unternehmensimmobilien. Standorte, an denen gearbeitet wird und die sich wirtschaftlich weiterentwickeln können. Kein Teileigentum, keine Erbpacht. Wenn Sie so ein Objekt anbieten möchten, Julius und Jobs Unique freuen sich über alle Angebote, entweder über LinkedIn, gern auch an mich. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und unter unique-gruppe.com. Und jetzt viel Spaß im Podcast. Immobilieros Podcast im schönen Köln. Ich freue mich sehr, dass Florian Bauer für mich Zeit hat. Wir haben eine Weile an dem Termin rumgebastelt, aber er sitzt live und in Farbe vor mir. Lieber Florian, guten Tag.
Hallo, liebe Yvette, schön, dass du hier gekommen bist und sehr professionell alles hier vorbereitet und aufgebaut hast. Freue mich sehr auf den Podcast.
Ja, ich mich auch. Florian Bauer, Bauer Immobilienunternehmensgruppe. Wir sagen dann gleich noch was zu dir. Du beschäftigst dich nicht nur mit Immobilien, du schreibst auch Bücher. Wir haben gerade während ich aufbaute ein bisschen darüber gesprochen, wo du so unterwegs bist, unter anderem Mallorca. Wir fangen aber erstmal mit der Immobilienbranche logischerweise an, weil deshalb bin ich ja hier. Ich habe in der Jahresbilanz gelesen, ich zitiere, Achtung, 2025 ist ein Jahr der Marktstabilisierung gewesen. Sage ich mal ganz klar, nö. War es nicht. Aus meiner Sicht sind wir damit auch 26 noch nicht durch und ich bin eigentlich sonst nicht so pessimistisch, sage aber auch 27 nicht. Was ist denn aus deiner Sicht stabil?
Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man da so drüber denkt und wenn man sich 70% in der Branche anschaut, ist das bei weitem nicht stabil und hat sich wenig stabilisiert. Ja, wenn man natürlich jetzt über Immobilien spricht, fließt da natürlich Gewerbe rein, Eigenheim und so weiter. Wir beschäftigen uns ja nur mit Kapitalanlageimmobilien, also vermieteten Wohnraum und auch der für 80% der in Deutschland lebenden Bevölkerung leistbar ist, bezahlbar ist. Also kein Wohnraum im Luxussegment und kein Wohnraum im sozialen Wohnungsbau. Nicht, weil wir das nicht machen möchten, nicht gut finden, unterstützen, darum geht's gar nicht, aber hat eher einen Sicherheitsaspekt, weil wir beschäftigen uns mit 80%, was einfach für unsere Kunden, für unsere Käufer dann letztendlich Sicherheit bietet, nachhaltig, durchgehend, gut vermietbar. Ja, und wir haben Anfang des Jahres habe ich immer Jahresgespräch mit unseren Banken. Und
das möchte, glaube ich, gerade keiner haben, aber ja.
Ja, das ist ja, ich habe ja selber in der Bank gelernt und das ist immer, wenn die Zahlen in Ordnung sind, dann ist das natürlich mal in Ordnung. Ja, natürlich ist das Finanzierungsthema auch für Projektfinanzierung und so weiter, ist nicht unbedingt super einfach gewesen. Aber warum erzähle ich das? Ich habe dann reingeschrieben, was wir 2023, 24, 25 an Einheiten vermittelt verkauft haben und wir haben 23, 24 auf 25 gesteigert. Wir haben in 125 Einheiten verkauft, davor ca. 90 und davor roundabout 75. Also wir haben in den Jahren, wo es so richtig rund ging und die Zinsen gestiegen sind, die Anzahl der Verkäufe gesteigert. Und das trifft nicht für alle in der Branche zu. Das ist schon vollkommen klar, aber ich glaube, deswegen ist umso wichtiger einfach auch zu schauen, was kann man wie kaufen, was funktioniert, was die Strategie dahinter, was auch die steuerliche Strategie dahinter. Und das fehlt bei ganz, ganz vielen Marktteilnehmern, glaube ich, ganz essentiell. Und auch, dass man, wir haben ja häufig einen sehr konservativen Ansatz, dass wir an die Sachen, an die Investments rangehen und sagen, okay, wir kalkulieren mit 0% Wertsteigerung. Die Investments müssen sich nicht im Wert steigern, dass die Kunden oder wir Geld damit verdienen, wenn wir selber was erwerben für einen Bestand. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich bin Fan von Tilgung. Ja, viele, auch in den letzten Jahren war ja so, man kriegt alles finanziert, Hauptsache Cashflow und wenig Tilgung. Und ich glaube, das hat uns in der Zeit jetzt auch sehr gut geholfen, dass wir einfach kein Thema mit Zinsänderungsrisiken haben, auch wo wir variable Finanzierung hatten, war alles relativ entspannt auszuhalten. Und da sind, glaube ich, viele Projektentwickler, Bauträger, andere Marktteilnehmer dran kaputt gegangen. Und weil sie einfach auch dann Projekte nicht vermietet hatten, nicht umsetzbar waren und immer dran gegangen sind, wird schon gut gehen und nicht diesen Worst-Case-Plan hatten. Und das hat uns, glaube ich, über die letzten Jahre ganz gut geholfen.
Ja, ich glaube, das wird schon gut gehen. Das machen jetzt viele auch noch. Gut, wer ist denn deine Klientel? Sind das jetzt alte, erfahrene Hasen? Sind das neue? Sind das, oder Neugierige, muss man ja dann fast sagen. Und zweite Frage damit verbunden, hat sich denn die Ansprache geändert? Übertreibung macht anschaulich. Früher hast du einfach irgendwie ein Exposé hochgeschossen und irgendwie 20 Hände haben danach gegriffen. Das ist ja ein bisschen anspruchsvoller geworden. Wird es wieder persönlicher? Ist es mehr online getrieben?
Definitiv. Also zum einen wäre es unsere Zielgruppe letztendlich schon ab einem bestimmten Einkommen, muss man ganz klar sagen. Nicht, weil wir darunter die Leute nicht beraten wollen oder können, sondern einfach, weil zum einen die Finanzierungsanforderungen höher geworden sind. Ich mache Immobilien jetzt seit über 12 Jahren. Damals haben Leute mit einem Nettoeinkommen von 1.800 bis 2.000 netto Immobilien zur Kapitalanlage gekauft. Das geht heutzutage nicht mehr, muss man ganz klar sagen, außer man setzt 30-40% Eigenkapital ein. Jetzt ist so die Einstiegshürde bei 3.500 netto als Single, als Pärchen oder Ehepaar, Paar, ab 5.500 netto Haushaltseinkommen. Also da sieht man schon, was das für Einkommen sind. Wir sprechen relativ schnell über 80.000 Euro Bruttoeinkommen, wo wir anfangen mit den Leuten zu arbeiten, ja, weil sich dann auch einfach wirklich diese Skaleneffekte, Finanzierungsthemen, steuerlichen Effekte richtig ergeben oder wir auch dann richtig arbeiten können letztendlich. Und ja, wir hatten schon immer eher diesen Ansatz, dass wir sagen, nicht alles machen, sondern wenn wir was machen, dann richtig. Also ob das Rendite, Lage, Spielregeln sind. Und wir haben die Jahre immer, wir haben, ich glaube, in der Vergangenheit 2 Objekte online verkauft. Ja, ansonsten haben wir immer off-market an unsere Bestandskunden verkauft, beziehungsweise dann Neukunden, die dazukommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den wir auch bei uns, wir nennen das so Boutique-Charakter, denken. Es geht nicht ums Objekt, ja, sondern es geht um den Kunden, was möchte er umsetzen, was hat er für eine Zielsetzung, ist das Altersvorsorge, ist das finanzielle Freiheit, ist das Geldanlage, Steuern sparen, in welchem Konstrukt, häufig, wo die Steuerberater dazukommen, wo man das Konzept gemeinsam entwickelt und danach letztendlich, wenn das Konzept steht, dann das Objekt. Und das schätzen unsere Kunden sehr und vor allen Dingen, dass sie letztendlich sehr, sehr wenig oder kaum Zeiteinsatz dabei haben, weil die Objekte geprüft sind, keine Käuferkottage, wir haben zu jedem Objekt ein Gutachten vorliegen, da war ein Gutachter vor Ort, hat sich das angeschaut und das ist natürlich ein Punkt, was man so in Online-Portalen oder bei vielen anderen Marktteilnehmern nicht bekommt, gepaart mit dieser Beratung. Und das ist, glaube ich, das, was du hast gerade so schön gesagt, dieses Persönliche. Ja, das ist, glaube ich, ein Exposé online stellen oder rausjagen. Das kann viele, aber wirklich in dieses One-to-One oder auch diese fundierte Beratung in verschiedenen Bereichen können die wenigsten. Und da liegt unsere Stärke.
Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass die Umgebungsvariablen, ein paar hast du gerade schon aufgezählt, ja für alle sehr komplex geworden sind. Die Finanzierungen sind schwieriger, es gibt diverse Gesetze, an die wir uns irgendwie halten müssen. ESG schwebt ja auch, also wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung kaufe, ja trotzdem irgendwie über meinem Kopf. Was passiert da, was muss ich tun, auch als Eigentümer? Scheuen sich da deshalb auch viele davor? Musstet ihr eure Beratungsleistung auch anpassen?
Definitiv. Also man muss auch dazu sagen, die Politik hat es in den letzten Jahren auch der Immobilienbranche nicht immer einfach gemacht oder auch dafür gesorgt, dass Unsicherheit im Markt ist. Ja.
Ist aber sehr diplomatisch.
Und auf der einen Seite wird nach Wohnungen gefordert. Ja, wir haben ein Ziel ausgerufen, 400.000 Wohnungen. By the way, kleine Zwischennotiz, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, die Zahlen, die wir in den letzten Jahren hatten, mit ca. 200.000 Fertigstellung, das wird in den nächsten 1 bis 3 Jahren noch drastisch nach unten gehen, bevor es wieder nach oben geht. Aber wenn ich einfach schaue, dass ein Heizungsgesetz, nennen wir es mal so, GEG, ja, Gebäudeenergiegesetz, verabschiedet wurde, wo ich keine Technologieoffenheit damals hatte, CO2-Umlage und so weiter, einfach ganz, ganz viele Themen und viele vergessen draußen, dass ca. 80% des Immobilienbesitz im privaten Besitz ist. Ja, und das ist nicht bei den großen Konzernen oder in Wohnungsbaugenossenschaften und so weiter. Ja, und da ändert man auch nichts dran. Ja, und wenn, also man ändert nichts damit dran, wenn man diese Konzerne höher besteuert oder das privatisiert oder verstaatlicht etc. Und deswegen, ja, hat sich angepasst, da war viel Unsicherheit im Markt und ich glaube, das, was unterm Strich viele jetzt verstehen, wir müssen uns ums Angebot kümmern und auch das natürlich über die nächsten Jahrzehnte ein Stück weit beeinflussbar, weil irgendwann ist auch die Flächenverdichtung, Aufstockung etc., ist es erreicht. Okay, dann können wir über andere Konzepte nachdenken, vielleicht auch in die Tiefe bauen, wir müssen mal drüber reden, muss ein Discounter oder Lebensmittelladen, muss der auf, also oberirdisch sein, sage ich jetzt einfach mal so, oder ist das schlimm, wenn ich jetzt zum Einkaufen einfach eine Etage runtergehe? In Frankfurt beispielsweise wird ja ein relativ großes Projekt realisiert, wo das passiert. Da müssen wir einfach mal andere Möglichkeiten bedenken und wenn wir dazu nicht offen sind oder auch schnellere Bauphasen haben, dann wird das zwangsläufig, werden die Preise weiter steigen, die Mieten weiter steigen, aber im weltweiten Vergleich haben wir ja auch, oder europäischen Vergleich, sind ja die Mieten im Verhältnis zu unseren Themen hier echt noch überschaubar, muss man mal ganz klar sagen. Ja, da haben wir, glaube ich, auch einige Jahre aufzuholen gehabt. Und ja.
Wenn du jetzt aber sagst, die Mieten sind überschaubar, da wird es ja jetzt in bestimmten Gruppen sofort einen Aufschrei geben. Wir beobachten das ja gerade, oder ich beobachte das gerade sehr fasziniert, was da in Berlin passiert mit Vergesellschaftung und dem Thesenpapier der SPD, die Mieten festsetzen wollen. Also das nimmt ja jetzt so ein bisschen, also eher skurrile Züge an, anstatt es irgendwie normal und nach vorne gedacht werden zu lassen.
Ja, ich glaube, das, was die Politik, gerade die Mitte-Links orientierten Parteien, ohne da jetzt, was jetzt den Wohnungsmarkt angeht, beschäftigen sich, glaube ich, häufig damit, was kann man wie machen, um auch ganz hart gesagt den Job zu sichern, dass man wieder gewählt wird. Ja, und natürlich ist das schön, solche Themen dann reinzubringen, aber wie viel Wohnraum wird da geschaffen? Gar keiner. Null. Ja, so, das heißt, selbst wenn sowas passiert, und wir haben es auch damals mit dem Mietendeckel in Berlin gesehen, da wusste nahezu jeder in der Immobilienbranche, das Thema kann nicht funktionieren, dass ein Bundesland versucht, ein Bundesgesetz auszuhebeln. Mietpreisbremse ist ein Bundesgesetz und kein Ländergesetz. Da kann sich auch, selbst wenn es die Hauptstadt ist, nicht drüber hinwegsetzen. Und letztendlich wurde es richtig entschieden. Es war zwangsläufig so. Aber was passiert? Ganz viele Investoren sind von Berlin weggerückt und auch heute nicht wiedergekommen. Ja, und sehen diesen Markt auch teilweise nach wie vor als kritisch, beziehungsweise ausländische Investoren sehen den deutschen Markt ja als sehr, sehr positiv oder parken auch gerade in Krisenzeiten sehr viel Kapital hier. Ja, wir haben im Vorgespräch gesprochen, nicht weit von unserem Büro hier in Köln, vor 1,5-2 Jahren ein relativ großes Hotel für einen sehr hohen 2-stelligen Millionenbetrag verkauft worden an einen schwedischen Fonds. Ja, also die Deutschen sehen ihren eigenen Immobilienmarkt meines Erachtens viel zu pessimistisch und ich glaube, ich beschreibe das in verschiedenen, auch im Buch oder wo ich in unserem eigenen Podcast spreche, was die deutsche Politik in den letzten Jahren gemacht hat, ist so, man hat Kopfschmerzen, man nimmt eine Kopfschmerztablette, dann hat man sich an die Dosis gewöhnt, man erhöht die, aber man fragt nicht mal, wo kommen die Kopfschmerzen her? Ja? Und sagt dann, Mensch, das ist jetzt, sind ja die bösen Miethaie, das sind ja die bösen Wohnungskonzerne und das. Aber letztendlich sind die Probleme hausgemacht. Gerade auch in Berlin, wenn da letztendlich große Wohnungsportfolien erst an diese Konzerne verkauft werden und die dann nachher für das teilweise x-fache zurückgekauft werden, muss man nicht drüber nachdenken, ob da gute Entscheidungen getroffen werden. Ja, deswegen, ja. Ist okay. Das ein selbstgemachtes Problem, muss man leider sagen.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, ich glaube, du hast es bezahlbar genannt oder leistbar, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau, aber ich glaube, es war bezahlbar, ohne sozialen Wohnungsbau. Was ist denn bezahlbar? Ich muss die Frage immer wieder stellen, was ist bezahlbar heutzutage? Das ist, also jetzt, ja, das bitte, ist, bitte jetzt nicht kommen mit Stadt-Land-Gefälle, das ist unterschiedlich, weil es wird ja immer so gesagt, wir brauchen also sehr pauschal bezahlbaren Wohnraum. Daraufhin würde ich jetzt antworten, ja, im ländlichen Raum gibt es genügend bezahlbaren Wohnraum über ganz Deutschland gesehen.
Genau, wir sind tendenziell ja schon mal nicht im ländlichen Bereich tätig, Nein. Sondern nur in A- und B-Lagen, deswegen fällt dieses Argument sowieso schon mal weg. Was heißt für uns bezahlbar? Das ist natürlich... Jemanden, der 3.000, 4.000, 5.000 netto verdient, wird was anderes als bezahlbar sehen, als für jemanden, der 1.500 netto verdient. Ja, aber für uns ist bezahlbar, wenn wir das Durchschnittsnettoeinkommen in Deutschland nehmen und dann schauen wir, dass vom Durchschnittsnettoeinkommen ca. 30-35% für die Warmmiete aufzuwenden sind. Das ist so unser Kriterium für Wohnungen, beziehungsweise auch was die Vermietungssituation, Mieter angeht. Das ist so ein Thema. Und da schauen wir einfach, dass wir in den meisten Fällen in dieser Range liegen. Und das hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut geklappt. Wir haben sehr, sehr geringe Leerstandsquoten, wenn überhaupt, meistens durch Sanierung oder vielleicht mal einen Todesfall oder ne, was auch immer wie passiert. Aber nicht so, dass wir auf einmal sagen, boah, wir kriegen hier die und die Sachen nicht vermietet oder da ist jetzt der und der Neubau, ne, und die Mieten sind nicht zu erzielen und wir müssen da reduzieren. Haben wir in der Regel nicht.
So, dann sehr gute Stichworte, die arbeite ich jetzt gleich mal ab. Die Bauer Immobilienunternehmensgruppe, du hast gerade gesagt, A- und B-Lagen. Wo seid ihr denn, A- und B-Städte hast du gesagt, wo seid ihr denn unterwegs?
Bauer Immobilienunternehmensgruppe, wir haben 3 Standorte in Köln, Monheim am Rhein und auch Mallorca. Mallorca nicht, weil wir Investments dort machen, sondern weil wir den einen oder anderen Kunden dort haben, der dort lebt, häufiger ist, den wir für deutsche Portfolien betreuen, Objektverwaltung, Entwicklungsthemen oder auch Neuanlagen. Und wir sind letztendlich ja in A- und B-Lagen deutschlandweit tätig, also wirklich nur ausschließlich nur der deutsche Markt. Und das können die Top 7 Standorte in Deutschland sein, Köln, München, Hamburg etc. Aber auch B-Lagen drumherum, Ballungsgebiete drumherum, auch hin und wieder mal kleinere Städte, wo einfach dann die Nähe zu, ja, um Leipzig herum beispielsweise. Ja, da gibt's ja, jetzt, wenn wir Wurzen oder Pegau nehmen, was jetzt nicht so ein der Riesennabel der Welt ist, ja, aber natürlich muss man da andere Faktoren, Renditen zugrunde legen, aber so die circa eine halbe Stunde, je nach Objekt und Lage, ist man in der nächsten Großstadt. Und das sind dann einfach so Punkte, je nachdem, ob ich in Leipzig irgendwo bin, brauche ich auch eine halbe Stunde vom Leipziger Süden locker, wahrscheinlich in den Norden, vielleicht sogar mehr, oder ob ich dann in manchen anderen Lagen bin. Das ist dann einfach so ein Thema, was man sich mal je nach Standort anschauen muss. Deswegen sagen wir nicht grundsätzlich Ja zu allem, beziehungsweise Nein zu einem Standort. Es hängt immer an ganz vielen Themen und auch nicht nur am Standort, sondern auch Objekt, Zustand, Lage, Unterlagen. Ja, also ist eine ganze Reihe von Themen, die wir dann in unserem ersten Prozess, Investmentprüfungsprozess, wie wir sagen, prüfen, bevor wir dann ein Gutachter rausschicken.
Gut. Dann haben wir jetzt sozusagen das Ankaufprofil örtlich eingegrenzt. Und jetzt sag doch mal, also was für Projekte, welche Projekte stehen bei euch im Ankaufprofil? Core, Value Add, was ist es? Also
rein,
Wohnimmobilien,
rein
das,
Wohnimmobilien,
das haben wir schon
genau, rein Wohnimmobilien, wenn es Mehrfamilienhäuser sind, dann schauen wir, dass in der Regel maximal der Gewerbeanteil bei 30% liegt, ja, auf die Miete bezogen, auch tendenziell auf die Fläche. Und beim Gewerbe schauen wir da noch hin, dass wir gucken, okay, ist das ein Gewerbe, was tendenziell nicht von der Digitalisierung oder KI-System betroffen ist? Also als Beispiel Friseurladen, ja, oder ein Kiosk. Tendenziell wird es das auch noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren geben, ja. Und da haben wir dann relativ gute Erfahrungen gemacht, wenn mal ein Gewerbeobjekt oder ein Gewerbe in so einem Mehrfamilienhaus mit drin ist, da nochmal genauer hinzuschauen. Und ansonsten, wie gesagt, ist es rein Wohnen. Es ist nicht das Einfamilienhaus und nicht das Doppelhaus. Das schließen wir kategorisch aus, weil ich habe einen Mieter und habe trotzdem die gesamte Instandhaltung. Also wenn, sind es einzelne Wohnungen oder halt Mehrfamilienhäuser. Und in der Regel Kaufpreise ab 200.000 bis 2 Millionen. Das ist so diese Range, wo wir uns bewegen für unsere Käufer.
Und ihr kauft einzeln oder ihr kauft auch Portfolios?
Auch Portfolios. Teilweise auch, wo wir vermittelnd agieren für manche Eigentümer bzw. Partner und genau.
Okay, und du kaufst auch für den eigenen Bestand?
Ja, richtig.
Der ist wie groß?
Anzahl, Mieteinnahmen oder was ist? Anzahl weiß ich gar nicht, das hört sich immer so blöd an, weil ich finde das immer so faszinierend teilweise, wenn viele Leute sagen, ich habe 200 Einheiten, 300 Einheiten, hört sich ja wahnsinnig groß an, wenn man dann fragt, wie viel Mieteinnahmen hast du, dann ist man teilweise erschrocken, wie wenig das dann ist im Verhältnis zum Aufwand. Für mich ist immer die Miete letztendlich entscheidend. Das sind derzeit ca. 260.000 Euro jährliche Mieteinnahmen und das ist so der Status quo jetzt derzeit.
Und angekauft wird weiter, nehme ich an, 2026.
Ja, genau.
Okay, so, haben wir das ja schon mal alles. Vor uns stehen zwei Bücher. Du bist ja auch noch Bestseller-Autor. Das eine heißt Betongold mit Plan zum Immobilienmillionär aus der Praxis für die Praxis. So, Betongold hat ja schon wieder so ein Geschmäckle, das Wort. Ne? Das Buch ist auch noch so schön golden, liegt auch so ein goldener Ziegel, ist da vorne drauf. Ist das provokant von dir gemeint? Ist für dich Beton wirklich Gold? Und um was geht's in dem Buch?
Ja, es sollte provozierend sein, aber nicht zu plump, wo man jetzt sagt, Mensch, was hat man sich dabei gedacht? Und ich würde es so ergänzen, dass das richtige Beton Gold ist. Wenn ich die falschen Objekte auswähle oder in falschen Lagen bin, dann kann es auch genau in die andere Richtung gehen oder auch zum Grab werden. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, und das ist auch ein Thema vom Buch. Also Betongold ist das zweite und das ist die Fortsetzung letztendlich von dem ersten, Immobilieninvestments neu denken, wie man trotz hoher Zinsen erfolgreich investiert. Weil viele, als die Zinsen hochgegangen sind, dachten so, lohnt sich ja nicht mehr, kann ich nicht mehr machen. Ja, und ich habe gerade am Anfang des Podcasts gesagt, seitdem die Zinsen hochgegangen sind, haben wir sogar mehr Einheiten verkauft. Deswegen scheint trotzdem zu klappen und zu gehen. Und da geht es letztendlich darum, wie kann ich mit den Zinsen machen? Und in beiden Büchern war mir ganz wichtig, dass nicht einfach ein Sachbuch und ein Immobilienbuch wird, sondern es ist ein Storytelling. Also im ersten Buch geht's los, dass zwei Pärchen sich unterhalten und von die einen letztendlich die erfolgreich umgesetzt haben. Und das sind wirklich Kunden, die wir auch betreut haben.
Also die gibt's auch
in echt. Die Beispiele gibt es, die Immobilien gekauft, die haben zugestimmt, dass wir es so nennen dürfen. Und das andere Kundenpärchen ist fiktiv. Und die letztendlich nicht umsetzen, Angst haben, immer zögern, abwarten, wie der eine oder andere sich vielleicht dann auch wiederfindet. Mhm. Ja? Und zwischendurch dann immer so politische Themen, fachliche Themen reingebaut, dass man einfach wirklich einen schönen Überblick bekommt, aber es angenehm zu lesen ist. Und dann im zweiten Buch geht's weiter, dass man muss es nicht gelesen haben, das erste, man kann auch im zweiten anfangen, aber die Story geht letztendlich weiter. Vielleicht so ein kurzer Preview. Andrea ist die Frau aus dem ersten Buch, die mit jemandem zusammen ist, der nicht umsetzt, also das ist das Pärchen, die nicht umsetzt, und die hat dann irgendwann die Nase voll, hat sich von ihm getrennt und sagte, nee, ich will jetzt endlich umsetzen, und hat durch Empfehlung von Kunden von uns den Andreas kennengelernt. Und
ihr seid auch noch eine Partnervermittlungsbörse. Nee,
das war fiktiv an der Stelle, aber den Andreas gibt's wirklich, und der Jurist ist und der umgesetzt hat. Das heißt also, im zweiten Buch ist das Pärchen aus dem ersten Buch, die dann zusammen im Urlaub sind, und dann, ne, wo dann mehr so auch dieser steuerliche Bereich in den Fokus rückt, was man wie machen sollte, wie man wirklich Steuern damit sparen kann und auch was letztendlich wichtig ist, welche Spielregeln wichtig sind etc. Ja. Also es geht letztendlich um Steuern, Immobilien, welche Spielregeln, welche Standorte und auch politische Entscheidungen bzw. aktuelle Gesetzeslagen zu verstehen und einen besseren Überblick zu bekommen
letztendlich. Wer ist entscheidungsfreudiger, Frauen oder Männer? Wer hat die Hosen an?
Und das ist eine schöne Frage. Also das ist sehr ausgeglichen, glaube ich, bei uns. Wenn ich jetzt so die Kunden sehe, wenn ein Mann keine Partnerin hat, passt, entscheidet der. Frauen auch. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was das für ein Typ ist bei beiden. Das ist wirklich dann ganz unabhängig. Da gibt es Männer und Frauen, die zögern, und es gibt Männer und Frauen, die direkt umsetzen und wollen. Wenn es Pärchen sind, dann ist häufig schon so, dass die Frau der Entscheidungsgeber und Träger ist, muss man ganz klar so sagen. Und es gibt Ausnahmen, ja, aber das ist häufig einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
Ja, du siehst mich grinsen.
Ja.
So, ihr habt eine sehr spannende Studie gemacht, oder anders, ihr habt eure Kaufdaten ausgewertet, das ist, glaube ich, richtiger, ne? Es ist keine, aber ihr habt es zu einer Studie gemacht, und zwar fand ich das total spannend. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen West und Ost. Das ist ja jetzt so ein Narrativ, das nicht neu ist, ne? Also im Osten gibt es halt diese Erbgesellschaften nicht, weil da gab es ja so dieses Eigentum nicht. Angeblich ist man in Ostdeutschland auch ein bisschen mehr Mieter lieber als Eigentümer. Ihr habt jetzt irgendwie, logischerweise, Nordrhein-Westfalen, Bayern sind halt hier so die super Eigentümer. Und Thüringen, Sachsen und auch das Saarland fallen zurück, weil es Flächenländer sind. Wie erklärst du dir das? Also welche Dynamik steckt da dahinter? Und vor allen Dingen, ist das eine festgeschriebene Dynamik oder bleibt das so?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch, alleine wenn man jetzt sich so einen Standort Leipzig anschaut als Beispiel, über die letzten 10 Jahre, wie national der geworden ist, muss man ganz klar sagen. Auch zum Teil durch die Konzerne, die sich dort angesiedelt haben. Ja, dass dann auf einmal letztendlich Ingenieure, was auch immer, da können wir jetzt eine große Bandbreite machen, die da hinkommen. Teilweise auch andere Einkommen verdienen, ganz klar. Und sich natürlich dann auch mit Investments oder Eigentum beschäftigen, was vielleicht vorher so nicht ein Thema war oder möglich war. Ja, was natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen den Regionen gut tut letztendlich. Aber NRW ist, glaube ich, vielleicht muss man es auch ein bisschen ausklammern, bevölkerungsreichste Bundesland, dicht besiedelste Bundesland, teilweise, ob es jetzt immer noch das wirtschaftsstärkste ist, ja, nee, glaube ich nicht, aber eine Zeit lang auf jeden Fall haben wir da schon eine relativ große Rolle gespielt, klar, jetzt manche Unternehmen siedeln sich eher anderweitig an, aber nach wie vor, muss man einfach ganz klar sagen, auch Köln, Medien, Stützpunkt Nummer 1, kann man fast sagen, deutschlandweit, ja, und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, auch gerade NRW, in einer Stunde ist man in der nächsten Großstadt gefühlt, was man so deutschlandweit nicht hat. Ja, und da ist natürlich die Chance, dass man einfach ganz andere Jobs findet, dass man bessere Infrastruktur hat. Ja, so, da haben einfach manche andere Länder das nachzuholen, und logischerweise dauert das auch dann, bis manche andere dort dann sind oder investieren können letztendlich. Ja?
Da würde ich jetzt gern zum Beispiel mal Jena anführen. Mit Jenoptik wird ja da auch gerade ein Riesenprojekt umgesetzt. Diese Stadt boomt ohne Ende. Es gibt ganz viele Menschen, die da Wohnungen suchen. Eigentlich, also das taucht ja bei euch als Investmentstandort nicht auf, einfach weil es kein Angebot gibt.
Ja, also wir verfolgen ja den Boutique-Charakter, und jetzt letztendlich ist das schon mal persönlich möglich, dass wir zu jeder Zeit in jedem Standort deutschlandweit immer was haben. Natürlich ist die Vorstellung total verlockend, dass man sagt, okay, wir haben in München, in Jena, in Leipzig, in Hamburg, überall was. Aber er lässt sich häufig auch nicht darstellen, muss man ganz klar sagen. Einfach, weil aus Ressourcenthema es nicht zu prüfen ist, beziehungsweise auch dann einfach manche Themen nicht darstellbar sind. Und ich glaube, man muss auch vielleicht nicht auf jeden Trend aufspringen, ja. Ja, kann sein, dass der Standort boomt, aber das Thema ist, glaube ich, wenn wir uns jetzt mal Magdeburg anschauen, was da für ein Hype drum gemacht wurde, wie viel auf einmal gesagt haben, hier muss man jetzt investieren, ja, und sicher goldenes Investment, ja, und mit, was da wie gebaut werden sollte, was kam und was ist passiert? Nichts, der Neubau ist abgesagt worden, oder die große Eröffnung letztendlich, und andere Themen, beispielsweise Wolfsburg, bin ich auch kein Riesenfan von. Wir fahren selber VW, also das ist jetzt keine Werbung hier an der Stelle, aber ja, darum geht es gar nicht, dass ich die Marke nicht mag, sondern immer zu schauen, in welchem Standort sind wie Arbeitgeber auch abhängig oder die Standorte von einem Arbeitgeber abhängig. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man als Investor mit berücksichtigen sollte. Immobilie ist nie ein Zeitfenster 3, 4, 5, 10 Jahre. Man sollte immer 20, 30, 40 Jahre betrachten. Und das ist natürlich super, super schwierig für viele, muss man ganz klar sagen. Aber wirklich auch sich damit zu beschäftigen, was ist denn, wenn es diesen Arbeitgeber nicht mehr gibt? Was ist, wenn das und das passiert? Ja, und das ist, glaube ich, die viel entscheidendere Frage. Und natürlich kann man daneben liegen, natürlich kann man Glück haben, aber vielleicht muss man dann auch mal was aufteilen. Das ist auch ein Credo von uns, deswegen wir auch in verschiedenen Orten, Standorten tätig sind. Nicht alles auf eine Karte setzen, sondern auch in verschiedenen
Standorten. Also Risikodiversifizierung, ne? Also das ist ja klar, bei Wolfsburg liegt es auf der Hand, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht. Ein bisschen auch Ingolstadt, damit wir auch nochmal eine andere Stadt nennen.
Ja.
So, zum Schluss würde ich dich nochmal fragen wollen, wir haben jetzt darüber geredet, wo jetzt keine Chancen sind, ne? Also Magdeburg so, aber was sagst du denn, gib uns doch mal einen Geheimtipp, der dann kein Geheimtipp mehr ist, aber was ist so eine Region aus deiner Sicht, wo du sagst, die kommt ganz langsam, die überholt vielleicht alle auch, ohne dass sie es so richtig merken, oder gibt es die gerade nicht?
Doch, ich glaube, die gibt es in ganz vielen Bereichen. Das, was derzeit spannend ist, wir haben in den letzten Jahren sehr viel auch in B-Lagen gemacht und haben dort, also als Beispiel mal Krefeld zu nennen, wenn man sich mit Krefeld beschäftigt, immer so, da fährt man irgendwie durch, da ist jetzt nicht so, wo man sagt so, ja, okay.
Schön ist anders.
Ne? Ja. Ist so ein bisschen vielleicht Dreieck oder Dreh- und Angelpunkt ist vielleicht übertrieben, aber man ist schon relativ schnell in Düsseldorf, in Essen, in Mönchengladbach, in Köln, in Dormagen. Wenn man sich dann einfach mal anschaut, was man für ein Einzugsgebiet hat und auch Krefeld drumherum mit den kleineren Gemeinden, Tönnesforst und so weiter, was da für Mittelstand ist. Ja, also schon wirklich sehr ordentlich, was die Einwohnerzahlen angeht. Und wenn man jetzt nur die letzten 10 Jahre anschaut, wir haben relativ viel dort gemacht, wie die Mieten von einem Niveau 5-6 Euro auf jetzt circa 10 Euro im Schnitt sich verdoppelt haben, trifft nicht auf alle Investments und Lagen zu, muss man dazu sagen. Ja, aber das, was wir in den Lagen, wo wir unterwegs waren, haben wir da sehr, sehr gute Zahlen. Und A-Lagen habe ich über die letzten 10 Jahre sind natürlich auch gestiegen, aber haben die sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt? Nee, glaube ich nicht. Ja, deswegen, das ist einfach dann so ein Punkt, wo Investoren einfach mal so ein bisschen schauen müssen, ob das Krefeld ist, ob das München-Gladbach ist. Also so B-Lagen, vielleicht C-Lagen, ja, was so das neue Krefeld ist, mittlerweile angespannter Wohnungsmarkt, 15% Erhöhung nur alle 3 Jahre. Er hat auch seit letztem Jahr, hat sich also auch verändert und angepasst. Und ich glaube, dass einfach da beispielsweise auch so C-Lagen, wo man vielleicht nur 5 oder 10 Minuten weiterfährt, ins Auge rücken. Aber auch A-Lagen, muss man ganz klar sagen, dass manche Verkäufer, ob das Hamburg, ob das München ist, etc., auch Köln, Düsseldorf, aufwachen und sagen, okay, Zinsen scheinen nicht runterzugehen und die Leute können nicht mehr und sind nicht bereit, diese Preise zu zahlen. Also selbst da entstehen auch wirklich tolle Möglichkeiten, wieder zu investieren. Und auch, was auch sehr interessant ist, ist aufgrund der Sonder-AFA und auch der Änderung in diesem Bereich, Neubau in den A-Lagen, muss man ganz klar sagen. Weil einfach Banken, es gehen so viele Themen da rein, deswegen ist das total schwierig, jetzt einen Standort rauszusuchen. Aber Banken sind natürlich aufgrund, die wollen Energieausweis haben, die wollen gucken, wo haben sie wie was im Portfolio finanziert. Und das ist natürlich dann in A-Lagen, gerade wenn es KfW 40 QNG ist, ein riesen Vorteil, muss man ganz klar sagen, für einen Kunden. Was vielleicht am Anfang, wenn ich die steuerliche Perspektive nicht nehme, nicht das Cashflow-Monster ist, aber kann einfach für den einen oder anderen ein sehr schönes Investment sein. Und
lieber Florian Bauer, vielen, vielen Dank für die Insights. Es hat mich sehr gefreut und bis hoffentlich ganz bald.
Vielen Dank für die Einladung und danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.